ARD.
Für unsere heutige Folge springen wir nach South Dakota, im Nordwesten der USA gelegen. Damals und heute Heimat vieler indigener Völker bzw. deren Nachfahren. Und im Jahr 1890 findet hier ein wirklich entsetzliches Ereignis statt. Ein Ereignis, das einen Wendepunkt in der Geschichte der indigenen Völker Nordamerikas markiert und das wirklich weit über die Grenzen South Dakotas wirken wird. Wir schreiben den 29. Dezember 1890. Das 7. Kavallerieregiment der US Army mit rund 500 Männern umstellt ein Lager von einigen hundert Ureinwohnern der Sioux in der verschneiten Prärie von South Dakota. Es ist wirklich ungewöhnlich kalt an diesem Tag und weit und breit kein Baum, der jetzt Schutz vor dieser Kälte bieten würde. Die Menschen in dem Lager frieren wirklich bitterlich in ihren Wigwams. Sie sind unterernährt und auch Krankheiten breiten sich aus. Auch ihr Anführer Spotted Elk, manchmal auch abfällig als Bigfoot bezeichnet, der leidet unter einer schweren Lungenentzündung, der liegt eigentlich nur in seinem Zelt. Er ist aber bereits zu Lebzeiten eine Legende dieser Menschen. 1876 gelang es ihm bei der Schlacht am Fluss Little Bighorn zusammen mit Sitting Bull, Crazy Horse und anderen Häuptlingen die US-Armee unter der Führung von General Custer vernichtend zu schlagen. Aber dieser Ruhm ist jetzt im Jahr 1890 ja längst verblasst. Die Tage der großen Triumphe sind vorbei. Erst vor kurzem wurde Spotted Elk und seinen Leuten dieser Platz am Wounded Knee zugewiesen. Ich müsste eigentlich sagen, die wurden dahin getrieben. Wounded Knee ist ein Nebenfluss des White River, etwa 20 Kilometer nordöstlich des Lagers der Oglala Sioux. Das ist jetzt ein anderer Stamm, bei dem sie eigentlich Schutz suchen wollen. Eine schwere Reise liegt wirklich hinter ihnen und sie sind auch noch nicht am Ziel angelangt.
Von einer Anhöhe aus beobachten die US-Truppen unter Führung von Oberst James William Forsyth die vollkommen wehrlosen Menschen, bis der Oberst schließlich mit seinen Truppen zu ihnen geht, um den Sioux mitzuteilen, dass sie ihre Waffen abgeben müssen. Die Soldaten durchsuchen die Zelte der Sioux, weil sie glauben, dass darin Waffen versteckt sind. Die meisten Sioux, die nehmen diese Behandlung jetzt zähneknirschend hin, andere zeigen aber durchaus ihren Protest. Und wieder andere beginnen darauf in traditioneller Weise zu tanzen, was die Soldaten als Vorbereitung für einen Angriff deuten. Oder das ebenso deuten wollen. Die Soldaten, die reagieren jetzt darauf, indem sie vier Schnellfeuergeschütze auf einer Anhöhe in Stellung bringen, mit direktem Visier auf das Lager. Der befehlshabende Oberst ordnet jetzt eine Leibesvisitation an. Die Kleidung der Menschen wird durchsucht. Die Wigwams werden fast schon auseinandergenommen. Der Ton, der ist dabei rau. Die Menschen werden angeschrien und auch geschubst. Überall werden Waffen und somit potenzielle Widerstandsnester vermutet. Zudem ist die Stimmung total aufgeheizt. Viele Soldaten haben schon den ganzen Tag Whisky getrunken und lassen dann ja wirklich alle Hemmungen fallen. Bei der Durchsuchung, da finden sie jetzt nicht viel, aber sie finden etwas. Zum Beispiel ein Winchester-Gewehr bei dem Sioux Black Coyote. Der weigert sich jetzt, die Waffe auszuhändigen. Es kommt zu einer wilden Rangelei. Die Schreie werden lauter, Menschen werden zu Boden gestoßen, bis sich ein Schuss löst, der zwar jetzt niemanden verletzt, der aber nun ein Massaker auslöst. Ein Massaker, das bald zum Inbegriff der Gewalt gegenüber den amerikanischen Ureinwohnern werden wird.
Auch der Häuptling Spotted Elk wird dabei den Tod finden und als Eismumie in der Prärie zurückbleiben, weil ein Blizzard bald über das Gelände fegen wird und damit das Massaker am Wounded Knee für eine Zeit lang konserviert. Wir sprechen heute über die grausamen Ereignisse am Wounded Knee, die letzte große Schlacht der sogenannten Indianerkriege, wobei der Begriff Schlacht eigentlich falsch ist, weil es sich um ein einseitiges Massaker handelt, das die Unterdrückung und beinahe Ausrottung der amerikanischen Ureinwohner besiegelt. Wir sprechen über den großen Spotted Elk und seinen wohl noch bekannteren Halbbruder Sitting Bull, den spirituellen Anführer der Sioux, den maßgeblichen Helden der Schlacht am Little Bighorn, der erst in Kriegsgefangenschaft gerät und dann wie eine Zirkusattraktion vom ebenso legendären Buffalo Bill auf Wildwest-Tournee durch die Manege getrieben wird, ehe er schließlich von den eigenen Leuten umgebracht wird.
Damit tauchen wir tief ein in das Ende der sogenannten Indianerkriege, in eine Zeit, in der der Mythos vom Wilden Westen geboren wird. Wir sprechen über Buffalo Bill und auch andere Cowboys, die heute weit über die USA hinaus bekannt sind. Und wir zeigen, warum die Ereignisse damals bis heute zu den Schandflecken der Geschichte der Vereinigten Staaten gehören, auch wenn das bis heute viele nicht wahrhaben wollen. Wir, das sind Niklas Fischer
und Hannes Liebrand, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmer-Akademie. Das ist Tatort Geschichte. Ja, Niklas, heute geht's weiter mit unserem Zweiteiler über die Geschichte der indigenen Bevölkerung in Nordamerika. Das Gespräch in der letzten Folge mit Michael Hochgeschwender, also unser Fachmann für amerikanische Geschichte, hat, wie ich finde, mal wieder so viel ans Tageslicht gebracht. Und es gehört ja doch auch zur Geschichte bzw. zur Erinnerungskultur, auch mal die blinden oder besser gesagt dunklen Flecken der anderen Nationen anzusprechen. Habe extra vor der heutigen Folge mal in die Lehrpläne und auch in die Schulbücher hierzulande geschaut, jetzt auf Bayern bezogen, aber ist vielleicht dann doch repräsentativ für das Land. Da findet die Geschichte der USA schon statt, also zumindest in den weiterführenden Schulen. Aber ob in der Praxis für die Geschichte der indigenen Bevölkerung Nordamerikas und vor allen Dingen über die brutale Vertreibung ausreichend Zeit bleibt, ja, weiß nicht, wage ich jetzt einfach mal zu bezweifeln. Wenn uns heute Lehrerinnen und Lehrer zuhören, und ich weiß, das tun manche, dann schreibt uns doch gerne mal an tatortgeschichte@bayern2.de. Könnt ihr mal ganz kurz schildern, wie ihr das in der Schule handhabt. Werden wir dann sicherlich mal in einer späteren Folge aufgreifen.
Ich weiß schon, was du meinst, aber ob die Schule da jetzt wirklich die maßgebliche Vermittlungsinstanz ist oder ob das nicht eher Filme und Fernsehen sozusagen übernommen haben, das sei mal dahingestellt. Aber natürlich trotzdem eine interessante Frage. Also freuen wir uns auf euer Feedback. Die Schlacht am Little Bighorn im Jahr 1876 wäre dafür ja auch ein Paradebeispiel für das, was ich gerade meinte. Also Dutzende Filme wurden über die Schlacht gedreht. Der Ort der Schlacht liegt im heutigen Montana, also nicht in South Dakota, wo unser heutiger Tatort liegt. Und die Schlacht ist deshalb so bedeutend, weil sie eine der wenigen großen militärischen Erfolge der indigenen Bevölkerung in ihrem Überlebenskampf gegen die US-Armee war. Ihr Anführer, du hast ihn schon angesprochen, General Custer, der stirbt den, ja, ich sag jetzt mal, Heldentod und wird dann zum amerikanischen Mythos, zumindest für das konservative Amerika. Die Propaganda der weißen Mehrheitsgesellschaft der USA, die läuft dann natürlich schon auf Hochtouren. Und Spotted Elk und sein Halbbruder Sitting Bull, die haben wir beide heute schon angesprochen, die feiern hier ihren größten Sieg. All das geschieht übrigens 12 Jahre nach dem sogenannten Sand Creek Massacre. Das ist der Tatort unserer letzten Folge. Hört da unbedingt noch mal rein, wenn ihr das noch nicht getan habt. Die Schlacht am Little Bighorn ist jetzt nicht zwingend der Anlass des Massakers am Wounded Knee, aber sie ist doch auch eine Ursache. Auch weil in der Folge Stammesführer wie Spotted Elk, Sitting Bull oder Crazy Horse zu regelrechten Schreckgespenstern und Feindbildern für die US Army werden und eben weil sie dann im Anschluss von der US-Propaganda als Bestien dämonisiert werden, kann man eigentlich sagen.
Ja, die Schlacht am Little Bighorn ist ganz wichtig für das Verständnis der Vorgeschichte, auch zu unserem heutigen Tatort. Und wenn wir schon beim Thema der Vorgeschichte sind, dann müssen wir auch die Erzählung nach Sand Creek weitererzählen. Und wir hatten ja in der letzten Folge gesagt, dass in Colorado hauptsächlich Angehörige der Cheyenne und Arapaho lebten. So schaut es in South Dakota ein bisschen anders aus, weil hier eben vor allen Dingen Stammesangehörige der Sioux leben. Und ihr spiritueller Anführer, ich habe es vorhin schon mal gesagt, er ist nicht nur eine Identifikationsfigur dieser Menschen, sondern wirklich bereits zu Lebzeiten eine Legende. Und ich spreche jetzt von Sitting Bull, also den Halbbruder von Spotted Elk. Beide, und das hatten wir ja schon gesagt, sind wirklich die Helden vom Little Bighorn. Aber der Ruhm dieses Sieges ist ja 14 Jahre später nach den Ereignissen längst verblasst. Und diese Sioux, die müssen jetzt in Reservaten leben, wurden dorthin getrieben und sind einfach nicht mehr frei.
Am 15. Dezember 1890, und jetzt befinden wir uns schon 2 Wochen vor dem Massaker, das dann am Wounded Knee stattfinden wird, da wird der 60-jährige Sitting Bull von einem eigenen Stammesangehörigen erschossen. Die Feinde, Die kommen also nicht nur von außen, sie lauern auch im Inneren. Insbesondere, weil die sogenannte Geistertanzbewegung die Stämme spaltet. Und das ist jetzt eine ganz wichtige weitere Ursache der Ereignisse am Wounded Knee, auf die wir später dann nochmal ausführlicher zu sprechen kommen. Manche sehen in den Geistertänzen die Möglichkeit des Auslebens des eigenen Glaubens und der eigenen Tradition. Andere aber vor allem eine Gefahr, weil man dadurch eben die weißen christlichen Siedler ja provozieren, denen eine Angriffsfläche bieten würde. Deshalb, weil die Weißen das eben als ja, Gotteslästerung sehen. Das wird dann wohl auch Sitting Bull zum Verhängnis. Er lädt nämlich Anhänger des Geistertanzes ein, um seinen Leuten den Tanz zu lehren. Obwohl er jetzt selbst kein überzeugter Anhänger war, duldet er eben und fördert die Tänze sogar und wird deshalb noch mehr zur Hassfigur. Ich sag mal jetzt der wahren Anhänger der Geistertanzbewegung. Ich hoffe, das war jetzt nachvollziehbar. Sitting Bull wird dann von einem gewissen Bullhead zweimal getroffen. Seine Verletzungen sind schließlich tödlich. Die New York Times läutet nach dem Tod des Häuptlings wirklich mit markigen Worten, wie ich finde, die neue Zeit ein. Ich zitiere mal, der Erzfeind ist tot und seine Anhänger werden bald ihren Enthusiasmus verlieren. Aber eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Viele Ureinwohner erkennen die Zeichen der Zeit und sehen, dass die Auslöschung ihrer Kultur und Lebensweise bevorsteht. Ja, dass ihr Leben selbst bedroht ist.
Der große Häuptling Sitting Bull ist also tot. Jetzt übernimmt sein Halbbruder Spotted Elk die Führung der Sioux. Viele seine Anhänger, die flüchten in den schweren Zeiten des Jahres 1890 dann in ihren Glauben und verabreden sich zu einer noch größeren überregionalen Geistertanzzeremonie, zu der dann eben auch Angehörige des ermordeten Sitting Bull kommen wollen. Sie lösen das Sioux-Reservat auf und ziehen rund 200 Kilometer südlich in das Pine Ridge-Reservat. Hier im Südwesten von South Dakota befindet sich das größte, kriegerisch stärkste Reservat. Man erhofft sich also den Schutz der anderen Stämme, insbesondere der Oglala Sioux unter dem Häuptling Red Cloud. Der Weg dahin, diese 200 Kilometer, die sind aber brandgefährlich, weil sie dafür die eigenen Reservatsgebiete verlassen müssen. Und diese Angst, die ist nicht unbegründet. Die US Army erklärt nämlich alle indigenen Völker, die sich außerhalb der Reservate befinden, quasi für Freiwild. Und vor allem möchte sie die groß angekündigte Geistertanzzeremonie verhindern. Du hast ja vorhin schon von Blasphemie gesprochen in den Augen der weißen Siedler. Und deshalb ist dieses bevorstehende Massaker am Wounded Knee auch ein Kampf, ich sage jetzt mal, um den wahren Glauben, weil die weißen Siedler die Bräuche und Rituale der Menschen eigentlich da nicht nur verachten, sondern wirklich auch regelrecht bekämpfen. Die Sioux um ihren Häuptling Spotted Elk werden deshalb von der 7. US Cavalry verfolgt und schließlich zum Wounded Knee eskortiert. Also genau dort, wo sich unser heutiger Tatort befindet. Man kann wirklich sagen, mit letzter Kraft von Krankheiten und Entkräftung gezeichnet, wir hatten ja vorhin auch den Wintereinbruch geschildert, schleppen sich die Menschen durch den Schneesturm dorthin. Der amerikanische Historiker D. Alexander Brown hat in seinem Buch Bury My Heart at Wounded Knee die vergebene Hoffnung der Menschen wirklich sehr eindrücklich beschrieben. Ich zitiere, das Zwielicht und die winzigen Eiskristalle, die im Halbdunkel tanzten, ließen die düstere Landschaft unwirklich erscheinen. Irgendwo an diesem mit Eis bedeckten Fluss lag an einem geheimen Ort das Herz von Crazy Horse. Und die Indianer glaubten, dass sein Geist ungeduldig auf die neue Erde wartete, die sich ausbreiten würde, wenn im Frühling das Gras grünte.
Aber diese Hoffnung, die ja wirklich sehr eindringlich in dem Zitat deutlich wird, das kann man sagen, die ist vergebens. Während der Leibesvisitation löst sich ein Schuss und dieser Schuss löst eben jetzt das Massaker aus. Die Soldaten beginnen wie wild auf wehrlose Menschen zu feuern, also wirklich auf alle, die sie vor die Flinte bekommen. Mit Schnellfeuergeschützen schießen die Soldaten von der Anhöhe sogar auf die Zelte der Menschen. Viele Soldaten sehen eben jetzt auch die Chance gekommen, sich für die aus ihrer Sicht erniedrigende Niederlage am Little Bighorn zu rächen. Kinder, Frauen und alte Menschen werden ebenfalls ohne Rücksicht getötet. Der Boden der Prärie färbt sich rot, so berichten einige Augenzeugen im Anschluss über das Massaker. Mindestens 150, vermutlich aber eher 300 Angehörige der Stämme werden regelrecht abgeschlachtet und anschließend zurückgelassen, sodass sie bei den eisigen Temperaturen zu regelrechten Eismumien erstarren, so wie eben auch ihr Anführer Spotted Elk. Auf der anderen Seite, das sollten wir auch erwähnen, sterben 25 US-Soldaten, die aber meist wegen des Friendly Fire ihrer betrunkenen Kameraden umkommen.
Ja, jetzt wollen wir natürlich wissen, woher diese Gewalt rührt, warum amerikanische Soldaten und Milizen wehrlose Männer, Frauen und auch Kinder erschießen und erdolchen und warum Wounded Knee fast die Ausrottung der Sioux bedeutet. Für diese und noch viele weitere Fragen steht uns heute auch wieder Michael Hochgeschwender von der Ludwig-Maximilians-Universität München Rede und Antwort. Er ist Professor für nordamerikanische Kulturgeschichte, empirische Kulturforschung und Kulturanthropologie, wirklich ein führender Amerika-Experte in Deutschland und absoluter Kenner der amerikanischen Geschichte, insbesondere auch des Zeitraums, in dem wir uns heute befinden, also das 19. Jahrhundert. Ich freue mich, Michael, dass du auch heute wieder dabei bist. Ein herzliches Willkommen bei Tatort Geschichte.
Vielen Dank, immer wieder gerne.
Herzlich willkommen.
Michael, jetzt haben wir in der letzten Folge gesagt, dass die Phase der sogenannten Indianerkriege, in der wir uns ja in der letzten und dieser Folge befinden, etwa von 1860 bis 1890 geht. Das Sand Creek Massacre, das steht fast am Anfang, 1864, und das Massacre am Wounded Knee ganz am Ende dieser Periode, wirklich, wirklich ganz am Ende, Dezember 1890. Ich nehme an, das ist kein Zufall. Michael, welche Bedeutung haben denn diese beiden Tatorte für die damaligen Konflikte zwischen Siedlern und Ureinwohnern, für diese Zeitphase?
Also Sand Creek ist an sich ein, wenn man so will, typisches Massaker in diesem Geflecht von Schlachten und Massakern, die von Kalifornien der 1850er Jahre ausgehend dann in den Prärie-Westen übergeschwappt sind, zu einer Zeit, als die Kriegführung zwar asymmetrisch war, aber auf indianischer Seite eine gewisse Perspektive bestand, sich die Armee und die Siedler vom Halse zu halten. Im Laufe der 1880er Jahre ist das immer mehr zurückgegangen. Es gab im Grunde nur noch die Sioux mit den Cheyenne und Arapaho auf der einen Seite und die Apache im Südwesten auf der anderen Seite, die Widerstand leisten konnten überhaupt. Das Gros der Indianer war in Reservationen verbracht worden. Auch die Sioux, Cheyenne, Arapaho und Apache lebten offiziell in Reservationen, wobei die Apache immer den Vorteil hatten, dass sie nach Mexiko ausweichen konnten. Und das nördliche Mexiko war praktisch ein rechtsfreier Raum, so dass diese Gruppen noch im militärischen Widerstand sich befanden. Aber es war deutlich absehbar, dass das einem Ende entgegengeht, und Wounded Knee ist dann ein reines Massaker. Da ist überhaupt keine militärische Aktion mehr zu sehen, sondern es ist tatsächlich das Zeichen, der Krieg ist vorbei. Und jetzt tötet man aus welchen Gründen auch immer in einem Anfall von Panik, aber es ist kein Indianerkrieg mehr.
Du hast jetzt gerade diese Reservate angesprochen. Wie kann man sich das eigentlich so vorstellen? Also wir haben es jetzt schon mehrfach gehabt, dass die Menschen eben von ihrem Land vertrieben werden und dann ihnen Land quasi zugewiesen wird, was dann eine Art von Reservat war. Wie war das, also wie stelle ich mir das ganz bildhaft vor? Wie groß waren die und waren die dann irgendwie auch geschlossen oder welche Sanktionen gab es, wenn man da irgendwie rausgegangen ist?
Also die Größe variierte. Das hing, war von Stamm zu Stamm unterschiedlich. Es gibt winzige Reservate, vor allen Dingen im amerikanischen Osten. Hier im Westen sind die Reservate noch größer, aber auch da variierend die Größe. Denn je nach Bedarf der Siedler hat die Regierung die Reservate dann immer wieder kleiner gemacht. Das unterscheidet die USA von Kanada. In Kanada garantierte die Krone die an sich sehr kleinen Reservationen. Aber in USA, aufgrund der demokratischen Struktur des Landes, war das eine sehr fluide Angelegenheit. Das heißt, man hat den Indianern im Grunde vertragswidrig ständig ihr Land weggenommen. Die Reservationen wurden vom Militär und dem Bureau of Indian Affairs verwaltet. Das Bureau of Indian Affairs war eine der miserabelsten Bürokratien, die die USA jemals hervorgebracht haben. Es war ein Laden, der selten unfähig war. Also die Mitarbeiter waren unfähig, desinteressiert und korrupt. Und vielfach hatten sie eigentlich die Aufgabe, die Indianer mit Getreide und Ähnlichem zu versorgen, was sie aber dann oft nicht gemacht haben. Das ist mit einer der Gründe, weshalb es überhaupt zu Wounded Knee kommt, diese Verzweiflung in den Reservationen. Aber auch schon Sand Creek basierte darauf, denn an sich war die US-Regierung die Verpflichtung eingegangen, Getreide zu liefern, hatte das aber nicht gemacht. Es war zu einer Hungersnot gekommen und das hatte diesen ganzen Konflikt überhaupt erst ausgelöst. Also von daher teilten sich Armee und Bureau of Indian Affairs die Verantwortung, und der sind sie nicht wirklich nachgekommen.
Ja, in der letzten Folge haben wir vor allen Dingen über die Cheyenne und Arapaho gesprochen, heute vor allen Dingen über die Sioux. Wir wollen immer so ein bisschen Fokus auch auf das Leben dieser Menschen legen. Also was wissen wir über die Sioux in South Dakota, Michael?
Das sind eine Gruppe von mehreren Stämmen. die Siouan sprechen, im Gegensatz zu den Cheyenne und Arapaho, die Algonkin-sprachig waren. Aber interessanterweise waren diese drei Gruppen doch sehr eng miteinander verbündet, auch aufgrund des Außendrucks und der gemeinsamen Feinde, der Kiowa, Pawnee und Comanche. Das hat zusammengeschweißt. Alle drei Stämme sind Reiternomaden, die von der Büffeljagd gelebt haben, mit einer sehr strengen Genderordnung. Das heißt, Männer machen Krieg und Jagd, Frauen bearbeiten das, was erlegt worden ist, und kümmern sich etwa auch um den Aufbau der Tipis. Das heißt, man war sehr beweglich, aber den beiden Geschlechtern waren eindeutige Rollen zugewiesen. Die Stämme waren sehr stark clanförmig organisiert, spricht da von Kinship Networks, also Verwandtschaftsstrukturen. Und Hauptziel eines jeden Sioux war, gut zur eigenen Verwandtschaft zu sein und böse zu den Gegnern der eigenen Verwandtschaft. Das heißt, man hat auch zum Beispiel relativ viele sogenannte Geheimgesellschaften, Secretive Societies, die entweder für Zeremonien, aber auch für die Kriegführung zuständig war. Bei den Cheyenne waren das die Dog Soldiers, das waren junge Elite-Krieger. Auch die Sioux hatten solche Gruppen. Die waren besonders engagiert in der Kriegführung, galten als besonders tapfer. Und gleichzeitig war es eine sehr ritualistische Gesellschaft. Also es gab im Zentrum stand der Sonnentanz, nicht der Geistertanz, auf den wir noch kommen werden, sondern ursprünglich war es der Sonnentanz. Es gab auch andere Calumet-Zeremonien. Das war aber nicht spezifisch für die Sioux, sondern das sind Zeremonien, die man im Grunde bei allen Prärievölkern im nördlichen Amerika findet und die auch in die Zeit vor der weißen Invasion zurückgehen.
Eine Frage dazu kommt mir ganz spontan gerade. Von wie vielen Menschen sprechen wir? Da ist es jetzt wirklich nur ein Stamm?
Nein. Also die Sioux sind eine Stammesgemeinschaft, wobei man zwischen Sioux und Siouans unterscheiden muss. Die Siouans ist die Sprachfamilie. Das wäre wie Indoeuropäer. Und die reicht von der Ostküste bis zur Westküste mit dem Zentrum im mittleren Westen. Wovon wir hier sprechen, das sind die Gruppen vor allem der Lakota und Dakota, wobei man die Dakota noch einmal in westliche und östliche Dakota unterscheidet. Und da sind dann so Gruppen wie die Yankton, die Teton, die Oglala. Also das sind die Stammesnamen, die man zum Teil auch aus Kalmai kennt. Und das sind im Grunde Föderationen. Viele dieser Stämme, auch bei den Algonkin oder den Iroquois, waren als Föderationen aufgebaut. Und diese Sioux-Föderation war bereits seit dem 13. Jahrhundert dabei, nach Süden zu expandieren, übte Druck auf die umgebenden Algonkin-Völker aus. Deswegen, ich hatte das beim letzten Mal ja gesagt, Sioux bedeutet kleine Schlange in Algonkin. Die große Schlange waren übrigens die Iroquois. Das waren die eigentlichen Hauptgegner aus Sicht der Algonkin. Aber die kleine Schlange war nicht wesentlich weniger gefährlich, vor allem weil sie so expansiv war. Und sie übten dann Druck auf Nachbarvölker, vor allem auf die Pawnee, aus.
Jetzt haben wir schon mehrfach diesen Geistertanz angesprochen, der ja, so wie ich das verstanden habe, auch diese Stämme spaltet, also in Anhänger und Menschen, die das eben ablehnen. Ich habe ja gesagt, dass diese Geistertänze auch eine zentrale Rolle spielen bei der Eskalation des Konflikts bei Wounded Knee. Sitting Bull ist jetzt sicherlich kein Spiritus Rector davon, aber er duldet und fördert sie und wird deshalb auch von den christlichen Siedlern verachtet. Ja, die das als Blasphemie und als Ausdruck einer zivilisatorischen Rückständigkeit sehen. Michael, wie können wir uns diese Tänze vorstellen? Ist das eine Art Ersatzreligion für die Menschen?
Es ist eine prophetische Erweckungsbewegung. Und tatsächlich ist sie eigentlich nicht Siouan, sondern Paiute. Wovoka, der Prophet dieser Bewegung, war Paiute und er hat Paiute-Gedankengut genommen und das mit christlichem Gedankengut verschmolzen. Das ist das Interessante. Wir finden solche Erweckungsbewegungen tatsächlich in der Phase des Hochimperialismus um 1890 nicht nur bei den Sioux und Paiute. Man denke an die Mahdi-Bewegung im Sudan, wo zum Teil auch ganz ähnliche Vorstellungswelten zutage treten. Also das ist oft Ausdruck auch eines, wenn man so will, anti-imperialistischen religiösen Kampfes im Hinduismus, im Islam, aber auch in dieser indianischen Glaubenswelt. Sehr stark vermischt mit christlichen Elementen. Zeitgleich haben wir eine christliche Erweckungsbewegung unter den Weißen, also protestantische Erweckungsbewegung. Und Wovoka verkündet auch, dass 1892 Jesus Christus auf Erden zurückkehren würde. Da sieht man das christliche Moment darin. Gleichzeitig aber baut er Elemente des Ahnen- und animistischen Kultes der Paiute, den aber auch die Sioux zum Teil haben, in seine neue Religionsform ein, indem er verkündet, dass durch diese Geistertänze die Geister der Ahnen und die Geister der Büffelherden zurückkehren würden und dass man, wenn das geschehen würde, in der Lage sein würde, die Weißen gewissermaßen in den Ozean zurückzutreiben. Also da steckt diese Erlösungshoffnung dahinter. Wie muss man sich das konkret vorstellen? Diese Tänze fanden jeweils über einen Zeitraum von 5 Tagen statt. Die Geistertänze, ähnlich wie der Sonnentanz, sind Rundtänze, wo man um den jeweiligen anwesenden spirituellen Führer im Kreis tanzt, um eine Art Trancezustand zu erreichen. Das wurde immer wieder unterbrochen durch Pausen, damit nicht alle umgekippt sind, und dann tanzte man weiter, und wie gesagt, das Ganze 5 Tage lang. Und gleichzeitig wurde an die Anhänger auch das sogenannte Ghost Shirt verteilt. Das war etwas, ja, ein Kleidungsstück, von dem man behauptete, es würde gegen Kugeln immun machen. Das ist auch eine Vorstellung, die wir beim Mahdi-Aufstand im Sudan 1:1 wiederfinden. Auch da gab es den Glauben, man sei durch die Religion gegen die Einwirkung der westlichen Waffen gefeit. Und es gab in den Stämmen heftige Opposition. Wir müssen uns vorstellen, bei den Sioux gab es relativ viele Missionare aus dem Jesuitenorden und der Oblates of Mary Immaculate. Das heißt, einige Sioux waren auch katholisch. Wir wissen, dass einige sehr streng katholisch waren. Die lehnten diese Bewegung komplett ab. Aber es gab auch ganze Stämme, die sie ablehnten. Die Navajo zum Beispiel haben von Anfang an gesagt, obwohl sie ein sehr traditionalistischer Stamm waren und sind, diese Geistertanzbewegung ist Unsinn. Da machen wir nicht mit. Die haben überhaupt die Geistertänzer völlig aus ihrem Stamm außen vor gelassen. Bei den Sioux führte es zu einer Art Spaltung. Die Paiute standen ziemlich dahinter, weil es ja auch eine Paiute-Erweckungsbewegung war. Also von daher muss man tatsächlich sagen, es führte auch intern zu Konflikten. Und rief natürlich Sorgen bei den Weißen hervor, wenn die hörten, oh, die rufen ihre Ahnen an, um uns in den Ozean zurückzutreiben. Kann man sich vorstellen, dass nachdem die Indianerkriege gerade dem Ende entgegen plätscherten, dass man da doch wieder etwas Angst bekommen hat.
Wechseln wir tatsächlich auch mal die Perspektive hin zu den weißen Siedlern. In dieser Zeit entsteht ja auch so etwas wie der Mythos vom Wilden Westen. Ich denke da an Cowboys, Billy the Kid, natürlich auch übertriebene Männlichkeit, Schießereien und Duelle. Es hat aber ja auch was mit der militärischen Unterwerfung des noch Wilden Westens zu tun. Wir hatten ja schon in der letzten Folge gesagt, dass die weißen Siedler systematisch von Ost nach West ziehen, die sogenannte Frontier auf Kosten der Ureinwohner, die eben sich immer weiter in Richtung Pazifik verschiebt. Jetzt aber zum Wildwest-Mythos. Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist ein ganz spannendes Phänomen, weil dieser Mythos für die USA sehr deutlich identitätsstiftend geworden ist. Wir haben ähnliche Frontiers ja auch etwa in Argentinien. Die sieht fast genauso aus. Da gibt es dieselbe Gewalteskalation. Aber für Argentinien spielt dieser Mythos eine gewisse Rolle, aber bei weitem nicht die Rolle, die er in den USA spielt. Und das hängt mit der Medialisierung des Mythos zusammen. Der Mythos entsteht im Grunde mit den Medien. Also auch wenn du gerade auf die übertriebene Männlichkeit der Schießereien und Duelle hingewiesen hast, da fand kaum eine Schießerei oder ein Duell statt, ohne dass ein Journalist daneben stand und sofort einen Drahtbericht an irgendeine Zeitung geschickt hat. Und interessanterweise, je länger der berichtet, umso mehr Tote gibt es. Also das ist schon 1850 in Kansas, bei Bloody Kansas der Fall, dass je näher man an die Ostküste rückt, umso mehr Tote hat es angeblich gegeben. Das heißt, das wird aufgebauscht und es werden auch die Mythen um Einzelpersonen aufgebauscht. Es gibt auch einige von diesen Revolverhelden, die ganz bewusst mit Journalisten sprechen, die sich mit ihnen umgeben, um ihren Mythos zu pflegen. Wir werden ja noch auf Buffalo Bill zu sprechen kommen, der war ein Meister da drin, aber auch Wyatt Earp, der hatte ständig Journalisten um sich, die dann seine Version der Dinge verkündet haben. Und das geht fließend über in die entstehende Filmwirtschaft. Also genau in der Zeit, als die Indianerkriege in den Prärien enden, entsteht, wenn man so will, Hollywood. Noch nicht in Hollywood, sondern in New York, aber zieht dann nach Hollywood. Und die übernehmen die Formen, die durch die journalistische Berichterstattung gemacht worden ist, setzen das in eine neue Bildsprache um und diese Bildsprache wird dann zum nationalen Identitätsmarker. Also das ist tatsächlich der Prozess, den man hier wunderbar verfolgen kann.
Jetzt hast du sehr schön dieses mediale Ausschlachten angesprochen, das es ja übrigens auch heute noch in den sogenannten Wildwest-Filmen gibt. Sitting Bull und Buffalo Bill, auch die hast du schon genannt. Ich habe ein Bild von beiden vor mir liegen. Das ist aus dem Jahr 1885. Wenn ich das mal etwas beschreibe, dann sehe ich, dass Sitting Bull fast schon resigniert in Richtung Boden guckt und auf der anderen Seite Buffalo Bill auf diesem Bild als Abenteurer inszeniert wird. Wie so ein Jäger hält er relativ locker das Gewehr vor sich. Er trägt einen Hut, so wie sich das für einen Cowboy gehört. Und er scheint dann dem Häuptling irgendetwas erklären zu wollen. Also auch das nochmal so eine Art von Abwertung. Hier der Weiße, der dem Ureinwohner etwas erklärt. Ist das exemplarisch für das Bild, das damals herrscht?
Das ist ganz schwer zu beantworten, weil es viele Bilder gab. Und in einem Teil dieses Mythos vom Wilden Westen spielen Indianer überhaupt keine Rolle. Da geht es im Wesentlichen um Cowboys. Und zwar nicht um Cowboys und Indianer, sondern nur um Cowboys, beziehungsweise auch um die Rancherkriege. Wir vergessen immer, dass parallel zu den Indianerkriegen Rancher- und Minenkriege im Westen stattfanden, die nicht minder brutal waren. Also man hat einmal etwas ironisch, aber nicht völlig falsch gesagt, die amerikanische Armee hat mehr Bergarbeiter als Indianer umgebracht. Und auch das war brutal und es spielte sich im Westen zur gleichen Zeit ab. Das heißt, die Bilder von der Gewaltkultur des Westens, die auch medial verbreitet worden sind, waren sehr, sehr unterschiedlich. Natürlich spielten Indianer als gewissermaßen das exotische Andere im eigenen Land eine ganz wichtige Rolle. Auch als Sinnbilder von Primitivität, Rückständigkeit. Wir sind in einer Zeit, in der das liberale Fortschrittsdenken sehr beherrschend ist und sich ganz eng mit einem rassistischen Denken verbunden hat. Und da stehen die Indianer auf einer deutlich niedrigeren Stufe als die Weißen. Nicht auf der untersten Stufe, da stehen andere, aber auf einer deutlich niedrigeren Stufe. Sie gelten zivilisatorisch als rückständig. Und zu dieser Rückständigkeit gehört auch die Inszenierung, gerade in der Bildsprache, durch die Kleidung. Dass man zeigt, die tragen irgendwie Ledergewänder, Mokassins und die Sioux vor allen Dingen, auch diesen Federschmuck, den sie auch nicht dauernd getragen haben. Das hatte symbolische Bedeutung für die Häuptlingsgewalt. Sie waren übrigens einer der wenigen Stämme, die diesen Federschmuck getragen haben. Die meisten Indianerstämme haben das gar nicht gemacht. Erst die Western-Filme suggerieren, das sei eine gemein indianische Vorstellung gewesen. Also auf all diesen Ebenen gehört es sozusagen mit dazu, Indianer auch bewusst abzuwerten. Und sie als zivilisatorisch rückständig zu zeigen. Und genau das versucht dieses Bild auch zu zeigen. Wobei Buffalo Bill tatsächlich als Jäger und nicht als Cowboy inszeniert wird. Er war nie Cowboy gewesen, sondern er war Jäger. Das war er tatsächlich. Vielleicht nicht ganz so erfolgreich, wie er behauptet hat und wie es medial dargestellt worden ist. Aber er war Jäger, war sehr berühmt geworden durch seine Tätigkeit für die Eisenbahn und auch als Kenner der Indianer. Und man muss tatsächlich sagen, Buffalo Bill war jemand, der in seiner Wild West Show seine indianischen Darsteller respektiert hat. Das kann man von den Regisseuren vieler Spielfilme nicht sagen. Also bei Buffalo Bill ist das nicht ein völlig einseitiges und geringschätziges Verhältnis, sondern er versucht tatsächlich, diese Leute zu respektieren.
Jetzt hast du die Wild West Show schon angesprochen. Ich habe auch da wieder ein Bild vor mir liegen, wo das eben abgedruckt ist. Es ist auch wieder eine inszenierte Fotografie. Ich sehe da Buffalo Bill, der wie so eine Art Zirkusdirektor quasi vor seinen Leuten steht. Das sind eben alles Ureinwohner in traditioneller Tracht. Ich sehe sogar auch Kinder. Wie können wir uns diese Wild-West-Show damals vorstellen?
Ja, an sich tatsächlich der Versuch, das, was in den Zeitungsberichten weltweit transportiert worden ist, in lebende Bilder umzusetzen. Also es gibt noch kein Fernsehen, Menschen gehen damals vielleicht anfanghaft ins Kino, aber in der Regel lesen sie. Sie lesen Zeitungen und sie wollen das auch mal sehen. Und es ging ja nicht nur um Indianer, obwohl das eine wichtige Rolle spielte. Der Höhepunkt war immer die Darstellung der Schlacht am Little Big Horn, Custer's Last Stand. Das war sozusagen da auch so ein bisschen Nervenkitzel, wo man allerdings, das ist dann spannend, auch zeigte, dass die Indianer gewinnen. Auch das sozusagen auf dem Höhepunkt der Show gewinnen die Indianer. Das kann man machen, weil sie zu diesem Zeitpunkt besiegt sind. Das heißt, ihnen ist der Zahn gezogen worden. Und jetzt kann man sie auch als Helden darstellen. Das hätte man vorher nicht gemacht. Vorher waren sie gewissermaßen der Abschaum der Menschheit. Jetzt baut man sie auf, um auch selber sagen zu können, schaut her, wen wir da besiegt haben. Das waren Gegner, die es tatsächlich wert waren, dass man sich mit ihnen auseinandersetzt. Gleichzeitig war die Show ja sehr, es ging auch, man zeigte Annie Oakley etwa, die als Scharfschützin bekannt war, hat ihre Auftritte. Man zeigte auch Shootouts zwischen Revolverhelden des Westens, auch dieser Mythos der Duty of No Retreat. Zwei Männer stehen sich gegenüber und man darf nicht zurückweichen. Man muss bereit sein, sein Leben zu geben, um seine Ehre im Duell zu beweisen. Das ist sozusagen das Duell des demokratischen Mannes. Das ist ja etwas ganz anderes als das aristokratische Duell in Europa. Und all das wird hier jetzt gezeigt, einem großen Publikum, auch einem elitären Publikum zum Teil. Man hat vor Königin Victoria gespielt, man hat vor Kaiser Wilhelm gespielt, hat Riesentouren durch ganz Europa gemacht, aber auch durch Nordamerika. Und wenn man sich dieses Bild anschaut, hat man auch wieder Indianer mit Federschmuck. Das ist exakt das Bild, das Hollywood dann übernimmt.
Aber die sind freiwillig mit dabei?
Die sind freiwillig, die werden auch gut bezahlt. Also das ist tatsächlich, das ist anders als bei den Völkershows, die hier in Zoos in Europa stattfinden. Also die werden angeworben und bezahlt. Auch Sitting Bull reist da eine Zeit lang mit. Versteht sich wohl auch ganz gut mit Buffalo Bill. Man darf das jetzt nicht sich zu schön vorstellen, aber im Vergleich etwa zum Leben in der Reservation war das Leben in der Wild West Show von Buffalo Bill allemal besser. Und deswegen hatte der auch nie Probleme, Darsteller zu finden.
Also schon ein Unterschied, also du hast es selber gerade angesprochen, als im Vergleich, als aus den afrikanischen Kolonien beispielsweise Leute dann nach, also schwarze Menschen dann nach
Europa. Das hängt auch mit den Rassevorstellungen der damaligen Zeit, also Schwarze aus Afrika und die Australier, das war der Bodensatz der Menschheit. Und da standen die Indianer schon seit der Aufklärung, also der aufgeklärte Rassismus hat immer die Indianer höher eingestuft als schwarze Menschen. Und das kommt ihnen jetzt bis zu einem gewissen Grade zugute.
Vielleicht noch eine ganz kurze Nachfrage. Wir haben jetzt Buffalo Bill angesprochen, insbesondere weil wir den anderen schon angeteasert haben, dürfen wir jetzt nicht unterschlagen. Kannst du uns ein bisschen was über Billy the Kid sagen, also über den wahren Billy the Kid im Kontext des Wildwesten-Mythos?
Der wahre Billy the Kid ist tatsächlich schwer erkennbar, weil der auch hinter seiner medialen Erscheinung ziemlich verschwindet. Die kommen oft aus dem Umfeld von Quantrill, also dieser Südstaaten, über die hatten wir in einer anderen Folge mal gesprochen, dieser Südstaaten-Guerilleros, die in Kansas, Nebraska und in anderen Gebieten Krieg geführt haben. Und nach dem Krieg finden diese Menschen nicht mehr in die Gesellschaft zurück. Das heißt, sie werden zu Verbrechern und zu Revolverhelden, beziehungsweise, wenn man so will, zu Söldnern, die für Großkonzerne arbeiten, etwa für Minenkonzerne oder Großlandwirte, Großrinderzüchter. Und insofern inszenieren sie sich dann als ja die unabhängigen neuen Helden. Die werden dann mit den Cowboys zusammengeworfen, was aber falsch ist. Die Cowboys waren Profis in der Betreuung von Rinderherden. Und interessanterweise waren sie möglicherweise sogar nur in der Minderheit weiß. Also wir wissen, dass mindestens 30% der Cowboys Schwarze waren. Die tauchen dann hinter in den Western nie auf. Man soll mir einmal in einem klassischen Western einen schwarzen Cowboy zeigen. Und ein nicht geringer Anteil, vermutlich über 20%, waren Mexikaner. Das heißt, die Cowboy-Figur, die wir heute über den Western verehren, ist eine völlig andere als die, die in der Realität existierte. Und diese Revolverhelden hatten mit den Cowboys eigentlich gar nichts zu tun. Das ist erst im Nachhinein alles zusammengemischt worden. Und fast alle von denen sind Morden zum Opfer gefallen. Also auch Billy the Kid wird nicht in einem Duell erschossen, sondern eher hinterrücks.
Ich will einen anderen Punkt jetzt nochmal ansprechen. Wir haben jetzt schon viel über amerikanische Öffentlichkeit gesprochen. Du hast auch mal Hollywood ins Spiel gebracht. Jetzt mal zurück auf das Massaker am Wounded Knee, wie da auch die Öffentlichkeit auf dieses Massaker reagiert. Wir hatten ja in der letzten Folge gesagt, dass nach dem St. Creek Massacre gab es eine Untersuchungskommission. Das Kriegsministerium hat sich eingeschaltet. Es wurden Zeugen geladen. Passiert da was Vergleichbares nach Wounded Knee mit den verantwortlichen Generalen und Offizieren?
Also es ist im Grunde dasselbe Verfahren, das man in Sand Creek schon kannte. Es wird ein Verfahren eröffnet, weil der Druck der Öffentlichkeit da ist. Ich hatte auch beim letzten Mal schon gesagt, das ist fast immer an der Ostküste in den urbanen Zentren, auch an der Westküste in San Francisco. Wenn keine Indianer mehr da sind, fängt man an, sie zu lieben. Also das ist tatsächlich diese Form der liberalen Philanthropie, die jetzt hier Druck ausübt auf die Politik, das Militär. James William Forsythe wird vor Gericht gestellt, allerdings freigesprochen. Und er wird hinterher befördert. Er wird befördert und befördert. In den 1890er Jahren wird er Oberkommandierender der amerikanischen Truppen in Kalifornien. Das heißt, das Massaker hat keinerlei Probleme ihm bereitet, wenn es darum ging, weiterhin befördert zu werden. Es ist im Nachhinein dann im letzten Jahrzehnt, 2013, hat einer der Nachfahren eines der ermordeten Häuptlinge, nämlich Calvin Spotted Elk, eine Protestbewegung ins Leben gerufen, um ihm die Medal of Honor abzusprechen. Und dabei ist etwas Spannendes herausgekommen. Für das Massaker in Wounded Knee hat es 20 Medals of Honor gegeben. Genauso viele wie für die Schlacht von Antietam im amerikanischen Bürgerkrieg, wo Zehntausende von Menschen gegeneinander gekämpft haben. Hier war es ein Massaker. Wie es also passieren konnte, dass für ein reines Massaker 20 Medals of Honor vergeben worden sind, ist doch etwas rätselhaft. Und das zeigt aber auch, wie sehr im Militär diese Vorstellung, wir müssen die loswerden, nur ein toter Indianer ist ein guter Indianer. Das hat ein amerikanischer General Sheridan damals gesagt. Auch Sherman hat ähnlich gesprochen. Also diese Idee war im amerikanischen Militär weit verbreitet.
Ja, das zeigt dann vor allen Dingen auch nochmal die Bedeutung unseres heutigen Tatortes, insbesondere auch im Hinblick darauf, dass ja dann die Phase der sogenannten Indianerkriege endet. Und dann folgt ja so eine Phase, auch eine verstärkte Phase der Zwangsassimilation. Also wir wollen jetzt mal in die Phase nach 1890 blicken. Also sollen jetzt irgendwie diese Ureinwohner zu christlichen Farmern gemacht werden? Oder wie kann man sich das vorstellen? Was passiert nach 1890?
Also man hat tatsächlich in den USA eine bestimmte Vorstellung, wie ein zivilisierter Mensch aussehen soll. Und ein zivilisierter Mensch ist so weiß wie möglich, er ist protestantisch, er ist arbeitsam und am besten ist er ein Farmer. Das ist sozusagen das Weltbild auch von Thomas Jefferson, das hier rezipiert wird. Und man versucht nun, die Indianer zwangsweise mit diesem Weltbild zu beglücken. Dahinter steckt der Gedanke, der auch offen geäußert wurde, töte den Indianer, um den Menschen zu retten. Das ist sozusagen das liberale Gegenprogramm gegen nur ein toter Indianer ist ein guter Indianer. Und das macht man auf verschiedene Art und Weise. Zwangsassimilation vor allen Dingen durch Boarding Schools. Man nimmt den Indianern ihre Kinder weg und bringt sie in Internate, die möglichst weit von den Stammesgebieten wegliegen. Also das Konzept der Boarding Schools war nicht ganz jung, das hatten die Jesuiten schon im 17. Jahrhundert erfunden, aber deren Boarding Schools waren auf dem Stammesgebiet, was dazu führte, dass immer alle abgehauen sind und die Jesuiten daraufhin das Experiment eingestellt haben. Hier sagt man jetzt, wir lernen daraus und wir bringen die Kinder möglichst weit weg in Schulen, die entweder vom Staat betrieben worden sind, vom Militär, von ehemaligen Militärs, Carlisle in Pennsylvania ist eines der bekanntesten, oder von den Religionsgemeinschaften. Also knapp die Hälfte von der katholischen Kirche, vor allem von Ordensgemeinschaften, den Oblates of Mary Immaculate, den Jesuiten und anderen, aber auch die Quäker, Presbyterianer, Methodisten, Baptisten und andere haben solche Boarding Schools. Und die sind zu Recht heute sehr berüchtigt. Es gab auch in Kanada ein ähnliches Phänomen, die Residential Schools. Es ist zu extremen Gewaltexzessen gekommen in der Art und Weise, wie man mit diesen Kindern umgegangen ist. Das sind sogenannte totale Institutionen, die nach außen völlig abgeschottet waren und wo man auch erwartete, dass die Kinder durch Brutalität zivilisiert werden. Also sogenannte schwarze Pädagogik, würde man heute sagen. Das Erste, was man machte, wenn sie in die Boarding Schools kamen, man schnitt ihnen die Haare ab. Also ein europäischer zivilisierter Haarschnitt. Man zwang sie, europäische Kleidung zu tragen. Man hat ihnen strikt verboten, ihre Sprache zu sprechen. Sie mussten Englisch reden. Und wer das verweigerte oder wer mal ein falsches Wort rausrutschte, dem wurde günstigstenfalls mit Seife der Mund ausgewaschen. Oder die Kinder wurden geschlagen. Es kam zu erheblichen Fällen von sexuellem Missbrauch. Und es kam zu relativ vielen Todesfällen, weil diese Schulen chronisch unterfinanziert waren. Das heißt, es herrschte Mangelernährung vor, Tuberkulose war sehr oft, Masern, Grippe, all das hat hohe Todeszahlen gefordert. Man muss eigentlich sagen, auch in den Reservationen war die Kindersterblichkeit und die Sterblichkeit sehr, sehr hoch aufgrund ähnlicher Ursachen. Also das war die eine Maßnahme. Die andere Maßnahme war der Dawes Act von 1887, womit die Stammesgemeinschaften zerschlagen wurden. Dahinter stand auch wieder das liberale Weltbild. Menschen sind Individuen und nicht Angehörige einer Gemeinschaft. Und Individuen definieren sich durch Privateigentum. Das heißt, ich zerschlage das Gemeineigentum des Stammes, was nochmal besonders problematisch ist bei Stämmen, die wie die Sioux und Cheyenne verlernt hatten, Ackerbauern zu sein, was sie ja bis 1700 gewesen waren. Die konnten das gar nicht. Aber jetzt zwingt man sie, ihr Stammesterritorien in Individualparzellen aufzuteilen und sozusagen zu Privateigentümern zu werden. Damit ruiniert man ihre komplette Wirtschaft. und macht sie noch abhängiger vom Bureau of Indian Affairs. An sich war die Idee dahinter, das waren auch Philanthropen, das waren Aktivisten und Aktivistinnen, vor allen Dingen aus dem amerikanischen Bürgertum, in Verbindung mit Stammeseliten. Die Idee war gar nicht so dumm gewesen. Wie findet man einen Weg, diese Stämme in eine liberale, kapitalistische Gesellschaft einzugliedern? Aber schon damals hatten andere Kritiker, eher aus dem konservativen Lager interessanterweise, darauf hingewiesen, das kann nicht gut gehen. Weil es mit der Kultur dieser Stämme nicht im Mindesten vereinbar ist. Und es ist auch auf eine furchtbare Art, tragische Art und Weise komplett schiefgegangen.
Wir tasten uns langsam, mit langsamen Schritten sozusagen in die Gegenwart. Ich habe gemerkt, ich bin heute irgendwie der Mann für die Bilder. Ich habe jetzt schon wieder ein Bild dabei. Das würde ich gern aber jetzt dir vorlegen, Michael. Wir haben vor uns jetzt liegen ein Bild aus dem Zweiten Weltkrieg, das wahrscheinlich sehr exemplarisch ist für den Wandel in dem Verhältnis zwischen Ureinwohnern und den Vereinigten Staaten insgesamt. Bitte beschreib uns doch dieses Bild einmal.
Also es ist ein ganz bekanntes, auch ikonisches Bild der amerikanischen Geschichte, von dem wir heute wissen, dass es gestellt worden ist. Also man hat diese 6 Soldaten gebeten, auf Iwo Jima die amerikanische Fahne in einer Art möglichst dramatischen Situation zu hissen. Das ist ihnen auch gut gelungen. Und einer dieser Soldaten war der Pima-Indianer Ira Hayes, der da auch in den Presseberichten besonders hervorgehoben wird, weil dann tatsächlich sowohl im Ersten als auch im Zweiten Weltkrieg relativ viele Indianer auf amerikanischer Seite gekämpft haben. Im Zweiten Weltkrieg vielleicht am bekanntesten ist nicht so sehr Ira Hayes, sondern die Navajo-Abteilung, die sich mit der Chiffrierung und Versendung von Geheimberichten beschäftigt hat. Da ist auch ein sehr guter Film drüber gemacht worden. Also insofern gab es relativ viele indianische Soldaten, die dort gekämpft haben, die dann aufgrund ihres Wehrdienstes auch das Recht hatten, amerikanische Staatsbürger zu werden. Das heißt, man hat Schritt um Schritt nach 1890 amerikanische Indianer in die Staatsbürgerschaft aufgenommen. Es hatte ja immer schon Indianer gegeben, die auf Seiten des Militärs gekämpft hatten. Ich hatte kurz auf die Pawnee verwiesen, die immer als Scouts gedient haben. Aber auch viele Apache haben gegen die Apache im Dienste der amerikanischen Armee gestanden, auch gegen die Comanche. Also insofern war das eine alte Tradition, die jetzt noch einmal ausgedehnt wird und vor allem dann, weil und das wichtig, mit der Staatsbürgerschaft verknüpft wird. Denn bis dahin galten die Indianer aufgrund von Urteilen des Supreme Court und aufgrund der amerikanischen Verfassung, wo das so drin steht, als abhängige Nationen, Dependent Sovereign Nations. Und jetzt kommt man in eine Art Doppelgleisigkeit. Das heißt, das Konzept der Dependent Sovereign Nation bleibt bestehen. Gleichzeitig werden die Angehörigen dieser Dependent Sovereign Nations 1924 dann durch den Indian Citizenship komplett in die Staatsbürgerschaft der USA überführt werden, was ihnen einen anderen Rechtsstatus gibt. Das heißt, sie können jetzt auch tatsächlich vor dem Supreme Court klagen, was sie gelegentlich auch gemacht haben und nicht ohne Erfolg. Das war vorher unmöglich gewesen, weil sie ja offiziell nicht als Staatsbürger der USA galten.
Michael, wir kommen auch nochmal zurück an unseren Tatort, an den Ort des Massakers am Fluss Wounded Knee. Gibt es heute ein Denkmal. Ex-Präsident Barack Obama hat Nachfahren der damals getöteten Ureinwohner in seiner Amtszeit empfangen. Sie tragen bei dem Treffen im Weißen Haus ihre traditionelle Bekleidung. Welche Rolle spielt das Massaker in der amerikanischen Geschichte bzw. in der amerikanischen Erinnerungskultur?
Eine sehr umstrittene, sowohl Sand Creek als auch Wounded Knee. Das ist inzwischen parteipolitisch geworden. Die Republikaner lehnen es schlicht ab, darüber auch nur zu reden. Für die Demokraten ist es Bestandteil ihrer Kritik an der amerikanischen Geschichte und an den Geltungsansprüchen bestimmter Vorstellungen von amerikanischer Geschichte. Man sieht es daran, wie stiefmütterlich beide Schlachtorte oder Orte von Massakern behandelt werden. Sie sind jeweils National Site, also schon haben einen gewissen Status. Aber in Sand Creek hat es eine ewige Debatte darüber gegeben, ob man eine Erinnerungsplakette aufhängt oder nicht. Sowohl in Wounded Knee als auch in Sand Creek ist fast nichts. Also da ist ein kleines Häuschen, ein paar Ranger stehen da rum. Aber jetzt mal verglichen mit den Schlachtfeldern des amerikanischen Bürgerkrieges, ist das ziemlich erbärmlich, was man da draus gemacht hat. Also die Erinnerungskultur ist sehr problematisch.
Das zeigt ja vor allen Dingen auch immer, ich meine, das ist ja auch bei uns in der Fachdidaktik unser Hauptthemengebiet, wie stark Geschichts- und Erinnerungskultur immer noch national natürlich geprägt ist. Was uns vielleicht häufiger hier in Deutschland begegnet, sind dann so Initiativen von Prominenten, die irgendwie sich auf die Seite der amerikanischen Ureinwohner stellen und dann beispielsweise Protestaktionen organisieren oder eben auch über Musik eben den Protest zum Ausdruck bringen. Johnny Cash wäre hier beispielsweise zu nennen, nur mal um einen herauszupicken. Da gibt es sicherlich noch zahlreiche andere Musiker. Das Massaker bei Wounded Knee und den Tod des Häuptlings Spotted Elk alias Bigfoot verarbeitet Johnny Cash in einem Song, in den wir am Ende reinhören möchten. Da sind wir noch nicht ganz. Bevor wir dazu kommen, die Abschlussfrage an dich, Michael, mit der bitte vielleicht eine kurze Antwort, auch wenn das natürlich immer schwierig ist. Wie würdest du wirklich die heutige Situation der Nachfahren der Indianer in den USA bewerten? Also welcher Weg für die Gleichberechtigung vielleicht auch ist da auch noch zu gehen?
Also es gibt sicherlich den Vanishing Indian nicht mehr. Die Vorstellung, die Indianer würden von der Erde verschwinden, hat sich erledigt. Die Stämme wachsen wieder. Insgesamt wächst die Zahl von Amerikanern, die sich als Native Americans bezeichnen würden. Ansonsten ist die Situation schlechter als die anderer ethnischer Gruppen, schlechter selbst als die von Schwarzen. Das Leben in den Reservationen ist immer noch sehr miserabel. Abgesehen von wenigen Stämmen, auf deren Gebiet Öl gefunden worden ist oder die aus anderen Gründen, etwa über Casinos, Geld erwerben. Die Seminolen in Florida zum Beispiel sind Besitzer des Hard Rock Café, aber damit sind sie eine wirkliche Ausnahme. Insofern hat man es hier tatsächlich mit einer miserablen Situation zu tun. Die Selbstmordquote, die Alkoholikerquote, die Diabetikerquote, die Sterberate insgesamt unter Indianern ist erheblich höher als unter Schwarzen, unter Latinos, um von Weißen aus der Mittelklasse gar nicht zu reden. Also da muss ich noch sehr, sehr viel tun. Und das Problem ist tatsächlich, dass in den heutigen Debatten über Race in den USA man eigentlich immer an Schwarze denkt, aber wenig an Indianer. Und dadurch, dass sie auch nicht immer sichtbar sind durch das Leben in Reservationen oder wenn sie in den Großstädten leben, sind sie als Gruppe nicht sichtbar. Und da haben sie ein ganz deutliches Wahrnehmungsproblem und auch ein ökonomisches Problem. Und da gibt es sehr viel Handlungsbedarf.
Vielen Dank, dass du uns dabei unterstützt hast, diese Sichtbarkeit, zumindest mit den bescheidenen Möglichkeiten, die wir in diesem Podcast haben, zu erhöhen. Michael, es war wieder sehr lehrreich. Danke, dass du da warst. Johnny Cash kommt gleich noch. Ich befürchte, dass uns die Tatorte zur amerikanischen Geschichte insgesamt nicht ausgehen werden.
Ich glaube es auch nicht.
Billy the Kid haben wir jetzt gerade angesprochen. Ich habe eine große Vermutung, wer dann wieder unser Gast sein könnte. Also es ist mehr als eine Hoffnung, dass wir uns wiedersehen. Michael, vielen Dank.
Gerne.
Ja, Michael, vielen Dank auch von meiner Seite. Wir hören uns hoffentlich dann auch in der kommenden Folge wieder. Wir teasern heute mal nicht. Lasst euch einfach mal überraschen. Aber denkt bitte noch daran, uns zu schreiben, wenn ihr Feedback habt. Gerne an die E-Mail-Adresse tatortgeschichte@bayern2.de oder auch über Instagram. Da könnt ihr auch mal mit uns die Folgen besprechen. Freuen würden wir uns natürlich auch über Bewertungen bei den gängigen Streaming-Plattformen. Und wenn ihr mal auf die Seite der Georg von Vollmar Akademie schaut, vollmar-akademie.de, ganz wichtige politische Bildung und viele wichtige Bildungsformate werden da angeboten.
Und wenn ihr von Geschichte nicht genug bekommen könnt, dann habe ich einen Tipp für euch. Erich Kästners Roman Fabian, die Geschichte eines Moralisten, gibt es nämlich jetzt auch als Hörbuch. Und zwar, das ist das Spannende, in voller Länge in der ARD-Audiothek. Das ist deshalb so relevant, weil das Buch damals bei der Bücherverbrennung der Nationalsozialisten im Feuer landete und bis heute eines der wichtigsten Bücher über die Endphase der Weimarer Republik ist. So, und jetzt zum Ende wirklich Johnny Cash. Hannes, ich finde, der singt so klar und ohne Tamtam, sodass ihr hoffentlich nochmal erkennt, welchen Stachel Wounded Knee in der amerikanischen Gesellschaft tatsächlich hinterlassen hat. Macht es gut, bis zum nächsten Mal.
Bigfoot was an Indian chief of the Minneconjou Band, a band of Minneconjou Sioux from South Dakota land. Bigfoot said to Custer, stay away from Crazy Horse. But Custer crossed into Sioux land, and he never came back across. Then Bigfoot led his people to a place called Wounded Knee, and they found themselves surrounded by the 7th Cavalry. Big Chief Bigfoot, your Minneconjou band is mourned and remembered here in South Dakota land. Big Chief Bigfoot, your Minneconjou band is mourned and remembered here in South Dakota land.